Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, aus den Seligpreisungen, die Verse 11 und 12. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Nirgendwo wird es deutlicher, wie verkehrt die Gesinnung und auch das Handeln der Menschen ist, als da, wo man Menschen verachtet und verfolgt, die die innere Haltung und das äußere Verhalten der Seligpreisungen haben. Von unserem Herrn Jesus Christus heißt es, dass er umhergezogen ist und er hat Gutes getan. Niemanden hat er jemals ein Unrecht zugefügt, im Gegenteil. In ihm verkörperten sich die Wesenszüge des Himmelreiches. Er war also das Himmelreich in Person, deshalb sagte er auch zu seinen Jüngern, das Himmelreich, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er meinte sich selbst damit, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes, das Himmelreich, auch das, was wir zukünftig haben in der himmlischen Welt, ist nie zu trennen von der Person unseres Herrn Jesus Christus. Er selbst ist letztlich, erstlich und letztlich das Himmelreich selbst. Und doch hassen ihn viele, besonders die geistlichen Führer seiner Zeit. Warum? Darüber haben wir bereits gesprochen. Er entsprach nicht den irdischen Vorstellungen von einem Erlöser. Er machte sie auf die eigentliche Erlösungsbedürftigkeit des Menschen aufmerksam, nämlich auf die Versöhnung mit Gott durch die Vergebung ihrer Sünden. Und so kann es den Nachfolgern Jesu in der einen oder anderen Weise auch nicht anders ergehen. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus stößt immer wieder auf Widerstand in unserer Welt. Der Mensch wird durch das Wort Gottes überführt von seiner Sündhaftigkeit und er wird durch das Evangelium dahin geführt, dass er Gewissheit seines ewigen Heils empfängt durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Dass er von Natur aus schlecht ist, der Mensch, und Gott in seiner Heiligkeit nicht gefangen kann, das lässt sich der Mensch in seinem Stolz nicht gerne sagen. Und besonders in unserer Zeit, der Mensch, der moderne Mensch in seiner Hybris, er ist es selbst, der das Gute schafft. Er ist es selbst, der barmherzig ist. Er ist es, der das Wohl aller Menschen will. Er hat die rechte Menschenliebe. Der Mensch also in seiner Hybris, in seinem Hochmut, in seinem Stolz und Wesen, gerade auch in unserer Zeit. Gott ist es nicht mehr. Ihn hat man längst abgeschafft. Er hat es ja nicht geschafft in der Vergangenheit. Also muss man die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das ist das Denken des modernen Menschen. Und da, wo er religiös ist, da hat das natürlich auch mit Gott zu tun, aber da neigt er eben dazu, Gott in seinen eigenen guten, frommen Karren zu spannen. Und das bedeutet dann schließlich, dass er keine Gewissheit im Blick auf sein ewiges Heil haben kann. Darüber haben wir am vergangenen Sonntag gesprochen. Von Abel heißt es, dass Gott ihm das Zeugnis gab, dass er gerecht sei. Wir lesen das im Hebräerbrief. Gott selbst gab ihm dieses Zeugnis, Abel, du bist gerecht. Aufgrund welcher Tatsache? Aufgrund der Tatsache, dass Abel ein besseres Opfer darbrachte als Kain. Abel wusste um seine Verlorenheit. Er wusste darum, dass er den Tod aufgrund seiner Sünde verdient hatte. Und deshalb opferte er stellvertretend für sich und sein Haus ein Lamm. Dieses Lamm nahm also die Strafe für die Schuld Abels auf sich. Darum wusste Abel. Und es wurde ihm die Unschuld dieses Lammes zugerechnet. Also die Gerechtigkeit dieses Lammes wurde ihm zugerechnet. Das glaubte Abel. Und darum gab ihm der Heilige Geist das Zeugnis ins Herz, dass er vor Gott gerecht war. Abel hatte Heilsgewissheit. Und diese Heilsgewissheit fehlte Kain. Denn er kam von seiner Leistung her, auch von seiner religiösen, frommen Leistung her. Und deshalb konnte er keine Gewissheit des Heils haben. Und er beneidete Abel um das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und er ergrimmte, so heißt es. Sein Gesicht wurde finster. Und wir wissen, wie die ganze Geschichte dann ausgegangen ist. Kain erschlug den Abel. Und so ist es die ganze Geschichte hindurch der Fall gewesen, auch besonders in der Kirchengeschichte, dass diejenigen, die keine Gewissheit ihres ewigen Heils hatten, weil sie das abhängig machte, ihre Stellung vor Gott abhängig machten, von ihrer Leistung, von ihren Werken, die verfolgten diejenigen, die sagten, wir haben Gewissheit unseres Heils. Ich erinnere noch einmal an diesen Spruch aus dem Katholizismus, verflucht sei jeder Mann, der sich seines Heils gewiss ist. Und seines Heils gewiss sein kann man nur aufgrund der Tatsache, dass das eine Opfer, das der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns gebracht hat, ein vollkommenes, allgenügsames Opfer ist. Dass der Mensch dem nichts hinzufügen kann. Dass der Mensch von Natur aus so verdorben ist, so schlecht ist, dass er die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen kann, von sich aus. Und dass es auch nicht so ist, dass der Mensch doch noch ein bisschen was Gutes hat und Gott hält ihm nun die Steigbügel. Er hilft ihm nun das Gute, das der Mensch noch hat, in sich zu verwirklichen. Das ist antichristlich. Insofern ist der Katholizismus eine antichristliche Religion. Und von daher ist zu erklären, dass besonders auch im Mittelalter die wahren Gläubigen, die sich ihres Heils gewiss waren aufgrund des alleinigen Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus, verfolgt wurden. Gerade auch von der katholischen Kirche schwer verfolgt wurden. Es ist auch heute, wir haben auch auf den Islam hingewiesen, soll einmal reichen an dieser Stelle. Also, es ist letztlich der Stolz des menschlichen Herzens, der ihn daran hindert, Gott Recht zu geben, und allein von seiner Gnade in Christus Jesus leben zu wollen. Und darum erschlug, so haben wir gesagt, Kain den Abel und darum Verfolgung der Gemeinde Jesu die ganzen Jahrhunderte hindurch. Darum heißt es hier, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Darum also Verfolgung. In Vers 10 wird die Aussage von Vers 11 und 12 wird die Aussage von Vers 10, die etwas allgemeiner ist, darüber haben wir gesprochen am vergangenen Sonntag, noch ein bisschen zugespitzt und auf die Jünger angewandt. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich, das ist allgemeiner formuliert. Und jetzt geht es um die Schar, die der Herr Jesus um sich herum versammelte, um seine Jünger. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Diesen persönlichen Zuspruch, selig seid ihr, wenn euch die Menschen verfolgen, um meinetwillen. Diesen persönlichen Zuspruch brauchen die Gläubigen immer wieder. Einen ganz persönlichen Zuspruch von Gott selbst. Ich habe das heute Morgen noch erlebt in meiner Bibellese, in meiner sogenannten stillen Zeit, dass Gott genau in unsere Situation hineingeredet hat, durch einen der Psalmen. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die jedes Gotteskind immer wieder machen darf. Gott redet zu uns ganz persönlich, in der Stille, aber auch in der Predigt. Das ist das Besondere auch an einer Predigt, die vom Heiligen Geist begleitet wird, dass die Wahrheiten des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist auf den Einzelnen ganz persönlich angewandt werden. Sodass er sich ganz persönlich angesprochen weiß durch das Wort Gottes. Das ist eine wunderbare Sache. Ob nun persönlich, in der Stille oder unter der Verkündigung des Wortes Gottes, Gott möchte den Einzelnen ganz persönlich in sein Licht hineinstellen, ihm aber auch den Zuspruch seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit geben. Dazu auch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Der Apostel Paulus hätte ja, so möchte man denken, solch einen Zuspruch gar nicht nötig gehabt, aber er hatte ihn nötig. Er hatte ihn bitterlich nötig, und zwar besonders während seiner Evangelisation in Korinth. Und da begegnet ihm der Herr nun, Apostelgeschichte Kapitel 18, während der Nacht und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das heißt doch nichts anderes, als dass der Apostel Paulus angefochten war, dass er Furcht hatte, dass er Angst hatte. Paulus war kein Übermensch. Er betont immer wieder diese beiden Seiten in seinem Leben auch, besonders im 2. Korintherbrief, da ist Schwachheit, da ist aber auch die Kraft Gottes. Das Angefochtensein durch Ängste, aber da ist auch die Überwinderkraft Gottes, der Trost Gottes. Und hier hat er es offensichtlich nötig gehabt, dass der Herr ihm erschien während der Nacht und sagte: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Also stand er doch in der Gefahr, seinen Mund zu halten, aus Angst. Aber Gott ermutigt ihn, weiterhin das Evangelium zu verkündigen. Solch einen persönlichen Zuspruch des Trostes bekommt auch ein Petrus, nachdem der Herr Jesus auferstanden war von den Toten. Begegnet ein Engel den Jüngern und sagt ihnen: Geht nach Galiläa, der Herr Jesus geht euch voran nach Galiläa, dort wird er euch begegnen. Sagt es auch dem Petrus. Der Petrus wird ganz persönlich und extra erwähnt. Warum? Weil er so versagt hatte. Er brauchte diesen Trost. Und wir brauchen den Trost des Evangeliums ganz besonders da, wo wir versagt haben. Und Petrus, ich nehme ihm das nicht übel. Es ist ihm nicht zugerechnet. Er hat mich verleugnet. Er hat mich schwer im Stich gelassen. Aber ich habe ihn weiterhin lieb. Das wollte der Herr Jesus damit zum Ausdruck bringen, durch dieses Wort von Seiten der Engel. Also es geht um den persönlichen Zuspruch. Verfolgung muss nicht immer darin bestehen, wir gehen also einen Schritt weiter, darin bestehen, dass Christen um Jesu willen den Märtyrertod zu erleiden haben. Das haben wir dann meistens so im Blick, wenn wir von Verfolgung reden, körperliche Verfolgung bis hin zum Tod, wie das ja auch bei Stephanus der Fall gewesen ist und bei den anderen Aposteln zum Teil. Verfolgung hat verschiedene Gesichter. Es geht allerdings immer um das eine Ziel, die Christen völlig aus dem Verkehr zu ziehen oder aber sie so einzuschüchtern, dass sie ihren Mund nicht mehr auftun, dass sie nicht mehr wagen, etwas von Jesus und dem Heilswerk unseres Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Dass sie mit der Botschaft vom Kreuz hinterm Berg halten. Das ist immer die Absicht des Satans, der ja Menschen gebraucht, die Gemeinde einzuschüchtern, dass sie schweigen soll. So war es auch Apostelgeschichte, als die Apostel verkündigten, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, dass sie bedroht wurden. Ja, nicht mehr diesen Namen in den Mund zu nehmen, in dem alles heil ist. Ja, nicht mehr von Jesus sprechen, von seinem Heilswerk. Und das geschieht auch heute noch. Und ein Mittel, das man dazu gebrauchte, war, dass man die Bekenner Christi damals aus der Kultgemeinde, aus der Kultgemeinschaft auszuschließen drohte. Das ist also gemeint, wenn hier davon die Rede ist: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen. Mit diesem Wort schmähen ist gemeint, dass man ausgegrenzt wird aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft. Und deshalb hielten sich damals viele davon zurück, sich öffentlich auf die Seite Jesu zu stellen. Auch solche, die im Grunde ihres Herzens davon überzeugt waren, dass er von Gott gesandt war. Sie hatten Angst vor diesem Geschmähtwerden, von diesem Ausgegrenztwerden aus der Gesellschaft. Wir haben im Johannesevangelium, Kapitel 9, dafür ein interessantes Beispiel. Da geht es um den Blindgeborenen, um seine Heilung. Und das ist übrigens ein ganz interessantes Kapitel. Also wie dieser Blindgeborene sich dann nach seiner Heilung verhielt, das war also wirklich erstaunlich. Und auch seine Eltern wurden hier von den Pharisäern und Schriftgelehrten angesprochen. Ich lese einmal die Verse Kapitel 9, 18 folgende. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist, aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Da haben wir das, solle geschmäht werden, ausgestoßen werden aus der Synagoge und damit aus der ganzen Kultgemeinschaft. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Sie hatten also Angst davon. Dazu Johannes Kapitel 7, Vers 13. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Und Kapitel 12, Vers 42. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Da haben wir es also. Schlagen wir die Brücke zu unserer Zeit, zu uns selbst auch. Das ist nicht so einfach, wenn man um des Namens Jesu willen, um des Evangeliums willen ausgegrenzt wird, in seinem gesellschaftlichen Umfeld, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft vielleicht, da fällt es uns vielleicht am schwierigsten, ja? Oder auch im Berufsleben, nicht anerkannt zu werden, gemieden zu werden, gemobbt zu werden. Und davor fürchtet man sich, davor hat man Angst. Das ist auch verständlich. Und darum hält man mit dem Bekenntnis vom Herrn Jesus Christus zurück. Und das ist nicht gut. Wenn Menschen, die aus Angst sich nicht zu Jesus bekennen, wenn solche Menschen dann irgendwann einmal in eine große innere Not hineinkommen, dann geschieht dieses Wunder, wenn ihr Glaube wirklich echt ist, den sie bisher verschwiegen haben, dann geschieht dieses große Wunder, dass sie doch Stellung beziehen. Das ist bei all denen, die wirklich echt sind, im Glauben an Christus. Irgendwann kommt es dann dazu. Sie mögen eine ganze Zeit lang schweigen, aber Gott bringt sie in seiner Gnade und Barmherzigkeit dazu, wirklich Stellung zu beziehen. Nicht, und lasst mich das einfügen, nicht in unweiser Art. Weil wir können uns auch durch eine sehr, sehr unweise Art Zeugnis zu geben vom Herrn Jesus in eine notvolle Situation hineinbringen. Sondern wir brauchen schon die Weisheit Gottes und das Evangelium in rechter Weise zu bekennen. Aber das sollten wir dann auch tun. Wie der Heilige Geist uns leitet und wie er Türen auch für uns öffnet. Es heißt ja, dass auch heute in Israel manche glauben, dass Jesus der Messias sei, aber dass sie es nicht wagen, ihn als solchen zu bekennen, aus Angst vor Feindschaft. Aber wir können davon ausgehen, dass ihre Stunde noch kommen wird und dass aus ängstlichen Gläubigen durch Gottes Gnade noch mutige Bekenner werden. Davon können wir ausgehen. Das hat Gott immer wieder getan, auch in der Vergangenheit. Dass gerade solche, die auch große Angst gehabt haben vor körperlichen Leiden und Verfolgung bis hin zum Tod, dass solche dann in solchen Situationen also ganz, ganz mutig und offen sich zu Jesus bekannt haben. Ganz egal, wie die Folgen auch immer aussahen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Wir brauchen nicht die Angst zu haben, die Brücke könnte uns nicht tragen. Solange wir noch keinen Fuß darauf gesetzt haben, können wir das nicht beurteilen. Es gab eine Dame, die hatte Angst vorm Sterben. Auch verständlich, alles verständlich. Auch verständlich, dass man Angst hat vorm Sterben. Nicht, weil man nicht weiß, ob man in den Himmel kommt. All diejenigen, die Jesus haben, die wissen, dass sie in den Himmel kommen, aber dieser körperliche Prozess, der ist ja nicht so einfach. Aber wir brauchen heute noch nicht, wahrscheinlich noch nicht zu sterben. Jetzt im Augenblick nicht. Und wenn es soweit ist, will der Herr uns Sterbegnade schenken. Jetzt brauchen wir diese Gnade nicht. Aber eins werden wir sie brauchen. Und dann will er sie uns auch schenken. Also brauchen wir keine Angst zu haben vor der Zukunft. Immer nur einen Tag, immer nur heute, immer nur jetzt. Und da ist reichlich Gnade für jeden Einzelnen von uns da. Das ist also das eine Mittel, von dem der Herr Jesus hier spricht, dieses Schmähen, dieses Ausgegrenztwerden. Und das andere, ein sehr, sehr heimtückisches Mittel, das Jesus hier erwähnt, ist die Verleumdung. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Das ist Verleumdung. Und zu diesem bösen Mittel hat der Satan in der Vergangenheit immer wieder Gebrauch gemacht. In dem Schauprozess, den man Jesus machte, stellte man falsche Zeugen auf. Sie behaupteten Dinge, von denen jeder wusste, dass sie eine Lüge waren, dass sie nicht der Wahrheit entsprachen. Und Stephanus, der erste Märtyrer, wurde beschuldigt, er habe gegen das Gesetz und gegen den Tempel geredet. Auch das war eine Lüge. Paulus wurde unterstellt, er habe einen Griechen mit in den Vorhof des Tempels geführt. Dorthin hatten nur die Juden Zugang. Es gab auch einen extra Vorhof für die Heiden. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und dass Paulus einen Nichtjuden in diesen Vorhof geführt habe, der ausschließlich für die Juden reserviert war. Die wollten ihn deshalb umbringen. Und auch ihm, dem Apostel Paulus, wurde Feindschaft gegen das Gesetz vorgeworfen. Verleumdung ist immer eine schreckliche Waffe des Satans gewesen. Den Christen später wurde vorgeworfen, sie feierten Orgien bei ihren Liebesmahlen, sie zerstörten die Familien. Ist ja klar, es ging auch manchmal quer durch die Familien hindurch. Wenn jemand zum Glauben kam, konnte er heidnische Bräuche nicht mehr mitmachen. Es gab Trennungen. So ist dieses Wort Jesu zu verstehen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Der Riss geht oft mittendurch durch die Familie und Verwandtschaft. Aber nicht, weil die Gläubigen das gerne möchten oder weil die Gläubigen in böser Absicht solche Trennungen forcieren, sondern weil sich das ergibt durch den Widerstand gegen das Evangelium. Das warf man also den Christen vor, ihr zerstört die Familie. Und auch noch andere schwerwiegende Vergehen wurden ihnen vorgeworfen. Und dann klagte man sie auch an als Staatsfeinde. Ja, da hat man sich selbst in Rom dann den Boden unter den Füßen weggezogen. Denn die Christen waren außerordentlich gute Staatsbürger. Sie hielten sich an die Gesetze. Es gab nur eine Grenze. Da, wo der Staat von ihnen etwas erwartete, was sie gewissensmäßig von der Bibel her, von ihrem Glauben her, nicht nachvollziehen konnten. Zum Beispiel dem Kaiser göttliche Verehrung zuteil werden zu lassen. Da war die Grenze erreicht. Da mussten sie Nein sagen. So wurden sie als Staatsfeinde angesehen. Und auch heute geschieht Ähnliches, wenn man zum Beispiel Christen, die noch am Absolutheitsanspruch Jesu festhalten und an der göttlichen Autorität der Heiligen Schrift festhalten, wenn man ihnen vorwirft, sie seien im Grunde genommen genauso wie die sogenannten Islamisten, wenn man sie also mit den Islamisten in einen Topf hineinwirft. Das ist Verleumdung. Das ist eine ganz böse Art. Die Leiter in der Gemeinde Jesu sind solchen Verleumdungen immer wieder ganz besonders ausgesetzt. Das ist klar, dass sich die Angriffe des Satans besonders gegen sie richten. Aber dasselbe gilt für jeden Einzelnen in der Gemeinde. Jeder Einzelne unter uns kann ein Opfer der Verleumdung werden. Das ist eine schlimme Sache. Man nennt das auch Rufmord. Das ist eine ganz böse Geschichte. Um unser Zeugnis von Jesus unmöglich zu machen vor der Welt, geschieht das immer wieder. Der Satan greift immer wieder zu dieser Waffe. Nun kommen wir zu einer Aussage, die geradezu erstaunlich ist. Also wir sprachen von Verfolgung, wir sprachen vom Schmähen, wir sprachen von der Verleumdung und nun kommt eine Aussage, die also außerordentlich erstaunlich ist. Jesus sagt, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Seid fröhlich, so sagt er. Also mit dem Wort getrost können wir uns ja noch anfreunden. Trost brauchen wir in solchen Situationen. Aber seid fröhlich, das Wort hat die Bedeutung von macht Freudensprünge. Stellt euch das einmal vor, angesichts dessen, was der Herr Jesus hier seinen Jüngern prophezeit, an negativen Dingen, sollen sie nicht nur getrost sein, sondern sogar fröhlich sein, Freudensprünge machen. Es geht ihm also nicht nur darum, dass die Jünger das Leid erdulden sollen, ertragen sollen, sondern es geht um eine total positive Haltung dem Leid gegenüber, der Verfolgung gegenüber. Die Frage ist, muss man nun ein schlechtes Gewissen haben, wenn man in solchen Zeiten traurig ist? Diese Frage kommt ja dann doch auf bei uns, denke ich, bei uns allen. Es sei denn, wir stehen von Natur aus über den Dingen, ja. Es gibt es ja auch. Menschen, die niemals klagen oder meinen, niemals zu klagen, ja, stehen über den Dingen. Aber so weit sind wir geistlich noch nicht und ich hoffe, so weit werden wir auch geistlich nie kommen, so übergeistlich. Denn die Bibel ist voll davon, gerade in den Psalmen, dass Menschen ihre Not klagen, dass sie Gott klagen. Bis dahin, dass sie ihn sogar, wir denken an Hiob, anklagen. Da ging der Hiob einen Schritt zu weit, aber Gott hat ihm das nicht übel genommen, wegen seiner großen Not, in der er steckte. Aus Verzweiflung heraus reagierte Hiob so. Also diese Seite in unserem Seelen- und Gemütsleben, die Seite der Traurigkeit in solchen Situationen, ist durchaus von der Bibel her nicht ausgeschlossen. Die Psalmen, habe ich gerade erwähnt, sind voll davon und Petrus schreibt in seinem ersten Brief, die ihr traurig seid in mancherlei Anfechtung, die ihr traurig seid. Du darfst also ruhig traurig sein, wenn dir irgendwas Übles begegnet. Wenn andere dich links liegen lassen oder aber, wenn sie schlecht über dich reden. Du darfst traurig sein, das darf dich ruhig verletzen. Wir sind aus Fleisch und Blut, Menschen, die auch verletzbar sind in ihrem Innersten. Jakobus sieht die Sache sehr nüchtern, wenn er sagt, wenn ihr guten Mutes seid, dann singt Psalmen. Singt fröhliche Lieder, das ist wunderbar. Leider sind die fröhlichen Lieder, die Lieder überhaupt, in unseren Häusern zum Teil verstummt. Man lässt lieber eine CD spielen oder eine Kassette ablaufen, als dass man selbst mal ein Lied singt. Und die Kinder und Jugendlichen werden oftmals gar nicht dazu angehalten, Lieder auswendig zu lernen. Bibelverse auswendig lernen. Eine wunderbare Sache, eine ganz wichtige Sache, denn der Heilige Geist kann in entscheidenden Situationen darauf zurückgreifen, auf das, was du einmal auswendig oder inwendig, wie die Engländer und die Franzosen sagen, gelernt hast. Oder auch Lieder, welch ein Schatz, welch einen Schatz haben wir in unseren Liederbüchern. Mal Lieder auswendig zu lernen. Also, der singe Psalmen, sagt Jakobus, wenn es ihm gut geht. Und wenn er krank ist, dann soll er auch fröhliche Lieder singen. Nein, sagt Jakobus, der bete, da macht er einen Unterschied. Und das ist sehr, sehr nüchtern. Wenn der Herr es dir schenkt, auch mittendrin im Leid getrost und freudig zu sein, dann ist das eine besondere Gnade Gottes. Davon spricht allerdings auch der Liederdichter, wenn er sagt und wenn er singt, in dir ist Freude in allem Leid. Das Geheimnis liegt darin, dass die Blicke eines Christen im Leiden weggerichtet werden von der Not, die wir empfinden, hin auf die Seligkeit des Himmelreiches. Deshalb liegt die Hauptbetonung in dem, was Jesus hier sagt, nicht auf dem Leiden, auf der Verfolgung und dergleichen, sondern die Hauptbetonung liegt auf dem, seid getrost und seid fröhlich. Trotz allem. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass die Christen, nachdem sie gegeißelt worden waren, das war keine Kleinigkeit, fröhlich von dem Hohen Rat weggingen. Warum? Weil sie würdig waren, um Jesu willen zu leiden, um des Evangeliums willen zu leiden. Und Jakobus schreibt, dass die Leiden zu einer Stärkung des christlichen Charakters führen. Also irgendwie merkt man, und irgendwo merkt man ihr, es wird immer ein Grund angegeben, warum wir denn getrost und fröhlich sein sollen. Wir brauchen nicht auf fröhlich und freudig zu machen, sondern wir dürfen für unsere Freude immer einen Grund von der Heiligen Schrift, vom Wort Gottes her haben. Das war bei den Aposteln, das, was ich gerade sagte. Es war ihnen eine Ehre, für Christus zu leiden. Jakobus spricht von der Entwicklung, von dem Ausreifen des christlichen Charakters im Zusammenhang mit dem Leiden. Petrus erinnert die Gläubigen an ihr Heil und an die Macht Gottes, sie zum Ziel ewiger Herrlichkeit zu führen. Deshalb dürfen sie sich freuen. Und hier in unserer Seligpreisung weist Jesus seine Jünger hin auf den Lohn, der im Himmel auf sie wartet. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Nicht kärglich, sondern reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also jetzt sind wir beim Thema Lohn. Das ist ja immer eine Schwierigkeit für evangelische Ohren. Wenn wir wirklich begriffen haben, was Evangelium eigentlich ist und was Gnade Gottes in Christus Jesus bedeutet, dann ist das immer ein Problem, wenn wir dann in der Bibel lesen, dass Menschen für bestimmte Dinge belohnt werden sollen. Und das ist auch eine Gefahr, dass wir hier den Boden der Gnade verlassen. Denken wir beispielsweise an das sogenannte Preisgericht. Da werden ja die Gläubigen noch zusätzlich belohnt. Sie kommen nicht nur in den Himmel, sondern werden zusätzlich belohnt. Aber warum? Nun, weil die Gnade etwas in ihrem Leben gewirkt hat. Nicht um ihres Verdienstes willen. Es gibt keinen Lohn um unseres Verdienstes willen. Sondern es gibt immer nur Gnadenlohn. Auch beim Preisgericht. Für das, was Gott im Leben seiner Kinder hat wirken können an Frucht für ihn. Also, Vorsicht, dass wir niemals den Boden der Gnade verlieren, wenn es um Lohn geht. Vielleicht wird es besonders auch deutlich an dem Beispiel der sogenannten Hauptamtlichen im Reiche Gottes. Sie bekommen ja was, die sogenannten Hauptamtlichen. Aber sie werden nicht bezahlt, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für die Hauptamtlichen selbst, dass das klar ist in ihren Herzen, sondern auch für die Gemeinde. Sie werden nicht bezahlt für ihren Dienst. Sie werden nicht für ihren Dienst bezahlt. Der Dienst, den sie tun, ist immer umsonst, ist immer gratis. So sagt der Herr Jesus, umsonst habt ihr es empfangen aus Gnaden und umsonst aus Gnaden sollt ihr es weitergeben. Das ist die eine Seite. Sie tun also ihren Dienst nicht, um bezahlt zu werden. Und die andere Seite ist die, die der Herr Jesus auch betont, und jeglicher Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und jetzt müssen wir es richtig einordnen. Paulus spricht ja auch davon, man soll dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Sie müssen ja leben, um den Dienst tun zu können. Sie tun nicht den Dienst, um bezahlt zu werden, sondern sie werden versorgt, um den Dienst tun zu können. Da ist es also umgekehrt. Genau umgekehrt. Es ist wichtig, dass nicht nur die sogenannten Hauptamtlichen das begriffen haben, sondern auch die Gemeinde muss das begreifen. Sonst verlässt sie den Boden der Gnade in diesem Zusammenhang. Also wir werden aus Gnaden belohnt. Das gilt für jeden Einzelnen, der in irgendeiner Weise irgendeinen Dienst tut in der Gemeinde Jesu, zur Ehre Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist. Die zukünftige Herrlichkeit wiegt alle Not auf dieser Erde auf. Jesus hat uns mit seinem Blut den Himmel erkauft. Auch für dich ist der Himmel da, den Jesus für dich erkauft hat mit seinem Blut. Deine herrliche Botschaft. Wir brauchen uns nicht anzustrengen, um in den Himmel zu kommen. Wir können doch gar nichts bringen, was uns dazu in irgendeiner Weise berechtigen könnte, das Himmelreich zu erreichen. Und er hat uns die Gemeinschaft mit Gott selbst erkauft. Wenn der Himmel nicht in erster Linie für uns der Herr Jesus selbst wäre, die Gemeinschaft mit ihm und dem Vater, dann wäre der Himmel für uns nicht Himmel. Und die Hölle wäre für uns keine Hölle, wenn der Herr Jesus dort für uns gegenwärtig wäre. Es geht um ihn, um die Gemeinschaft mit ihm, nicht in erster Linie um die goldenen Gassen. All das Schöne, was Gott uns im Himmel auch schenken wird. Wir haben es ja hier auf dieser Erde auch. Eine herrliche Schöpfung, an der wir uns erfreuen dürfen, immer wieder aufs Neue. Und wir sehen dahinter die Schöpferherrlichkeit Gottes. Auch der Himmel hat uns manches zu bieten. Wir dürfen die Sache nicht zu sehr vergeistigen, ja, sondern der Himmel ist ganz gegenständlich. Er sieht zwar alles anders aus, aber es ist ganz gegenständlich im Himmel. Aber die Hauptsache ist der Herr selbst. Ihn zu haben, darum geht es. Und dafür hat er sein Blut für uns vergossen. Zum Schluss noch ein wunderbarer Trost. Denn ebenso, so sagt der Herr Jesus hier, haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Petrus spricht davon in seinem ersten Brief, spricht da viel vom Leiden. Immer wieder ist in den Briefen davon die Rede. Die Geschwister damals waren schwer angefochten, die mussten schwere Wege gehen, durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen, Verfolgungsleiden und andere Leiden auch. Und da schreibt Petrus, ihr seid nicht die Einzigen, die zu leiden haben, sondern denkt daran, eure Brüder in der Welt, überall wo es Gläubige gibt, wird dieser Weg gegangen von Gemeinde Jesu, der Weg des Leidens. Und so sagt der Herr Jesus hier, ihr Lieben, es warten schwere Zeiten auf euch, aber ihr dürft trotzdem fröhlich sein und freudig sein und ihr dürft auch getrost sein, denn ihr befindet euch in ausgezeichneter Gesellschaft. Genauso ist man damals mit den Propheten des Alten Bundes auch umgegangen. Jesaja, Jeremia und wie sie alle geheißen haben. Ein Elia, Elisa, wir könnten sie alle aufzählen. Alle erlitten Verfolgung um des lebendigen Gottes willen. Und es wird euch nicht anders ergehen. Aber das kann ein Trost für euch sein. Euer Weg und das, was die Propheten erlitten haben, um Gottes Willen, das ist eine Bestätigung dafür, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Ihr Lieben, wir denken oft verkehrt. Wir meinen, wenn immer alles gut ginge in unserem Leben und wir keine Probleme hätten, und keine Schwierigkeiten, Und alles immer eitel Sonnenschein ist, das wäre eine Bestätigung dafür, dass Gott mit uns ist. Und das genaue Gegenteil kann der Fall sein. Das lehrt uns die Schrift eindeutig. Es gibt solche schönen sonnigen Tage, wir dürfen sie genießen. Aber sie als Bestätigung dafür anzusehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist immer eine große Gefahr. Und es kann genau umgekehrt sein. Da kann jemand so angefochten sein wie ein Asaph, Psalm 73. Und auch andere Psalmisten. Sie ist ihnen nicht anders ergangen. Sie können Leidenswege geführt werden, wo andere sagen, wo ist denn nun ihr Gott? Heißt es ja auch in dem Psalm. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Wie antwortet der Psalmist? Gott ist im Himmel und er kann tun, was er will. Gott ist im Himmel. Und wenn er uns im Moment schwere Wege führt, er kann tun, was er will. Dann ist das nicht ein Beweis dafür, dass wir auf einem verkehrten Weg sind, wenn wir Leidenswege geführt werden. Also seien wir vorsichtig. Der Apostel Paulus wurde schwere Leidenswege geführt. Rein äußerlich war dieser Mann schon nicht eine besonders attraktive Gestalt. Die Überlieferung sagt uns, dass Paulus ein hässlicher Mann gewesen sei. Dazu kam eine Augenerkrankung, vielleicht aufgrund der Begegnung, die er hatte mit dem erhöhten Herrn, durch dieses blendende Licht, das da vom Himmel kam, ein sehr unansehnliches Augenleiden. Wir lesen davon etwas, indirekt können wir es ableiten im Galaterbrief. Sie verachteten ihn allerdings deshalb nicht. Aber es gab andere, die sagten, das passt doch nicht zu einem Apostel, zu einem strahlenden Apostel. Der Leidensweg, schon allein die äußere Gestalt, aber auch der Leidensweg, den der Apostel Paulus zu gehen hat, das passt doch nicht. Und das passt auch tatsächlich nicht zum Zeitgeist. Wir bedenken, dass die damalige Zeit geprägt war vom griechischen Denken. Und da ging es nach der Weise, es gibt auch einen lateinischen Spruch dafür, auch Rom war ja geprägt vom griechischen Denken, da gibt es einen Spruch, der heißt, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, oder besser umgekehrt, ein gesunder Geist wohnt auch in einem gesunden Körper. Und die Griechen legten sehr viel Wert auf die Ästhetik, auf die Schönheit. Das fällt uns nicht schwer, ja? Die Parallele zu ziehen zur heutigen Zeit und Welt. Und auch die Gemeinde Jesu war ja davon betroffen. Die kamen ja aus diesem Umfeld, die kamen ja aus dieser Szene. Besonders auch in Korinth war das der Fall. Die waren geprägt von diesem Geist. Und deshalb passte das nicht, dass ihr Apostel solche Leidenswege, solche äußeren hässlichen Wege zu gehen hatte. So kann das auch in unserer Zeit sein. Dass Menschen denken, das passt doch eigentlich gar nicht. Das müsste doch eigentlich ganz anders aussehen. Ich spreche nicht von der inneren Herrlichkeit der Gemeinde Jesu. Ich spreche auch nicht von einem Christusähnlichen Wandel, der durch den Heiligen Geist gewirkt ist, sondern ich spreche einfach von Wegen, die rein äußerlich nicht schön, nicht angenehm und nicht attraktiv sind für unseren modernen Zeitgenossen. So, und da sollen wir uns nicht entmutigen lassen, sondern sollen daran denken, wenn wir auf einem guten Weg sind, bedeutet das auch immer, in der einen oder anderen Situation angefochten zu sein. Das ist ein starker Trost, den der Herr Jesus seinen Jüngern und auch uns heute mit auf den Weg gibt. Das Evangelium, das wir vertreten, ist auch das Evangelium unserer Glaubensväter gewesen. Und unsere Glaubensväter erlitten Verfolgung um Jesu willen. Darum haben wir nicht nur Teil am Reich, sondern auch am Leiden, so heißt es in einem Lied. Um Jesu willen. Zum Kirchenvater, lass mich damit abschließen. Zum Kirchenvater Tertullian kam einst ein Geschäftsmann, der sich in einer schwierigen Situation befand. Es betraf wohl seine Existenz, entweder oder. Was soll ich tun, meinte er. Ich muss doch schließlich leben. Was denkt ihr? Was Tertullian, dieser Kirchenvater, ihm daraufhin geantwortet hat. Die Frage habe ich heute Morgen meiner Frau vorgelegt. Was denkt ihr? Also noch einmal, Es ging also um eine wirklich schwerwiegende Sache. Es ging um seine Existenz. Und dieser Mann sagte, was soll ich tun? Ich muss doch schließlich leben. Ich selbst, meine Familie. Was war die Antwort? Die Antwort lautete, wirklich? Ich weiß nicht, ist es überall angekommen? Die Antwort lautete, wirklich? Ist das wirklich so? Musst du wirklich leben? Geht es nicht in erster Linie um die Ehre und Verherrlichung Gottes in deinem Leben? Das war damit gemeint. Seht ihr, das waren Leute von einem ganz anderen Schlag, als wir es heute sind. Aber Gottes Gnade kann uns dahin bringen, ja? Dass es uns das Wichtigste ist, dass Gott sich in unserem Leben verherrlicht. Nicht, dass wir durchkommen, sondern dass Gott sich verherrlicht in unserem Leben. Und lasst uns durch Gottes Gnade lieber bereit sein, um der Gerechtigkeit willen zu leiden, als das Evangelium zu verleugnen. Selig seid ihr, so sagt der Herr Jesus, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen, ausgrenzen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Amen.